Lese aus Matthäus-Evangelium. Eigentlich gehört das ja ganz vorne hin an unsere Texte, die wir hier behandelt haben. Anfang der Passion, Gründonnerstag. Aber heute, weil dieser Gründonnerstag ist, wo dieses Abendmahl hingehört, Matthäus 26 von Vers 17 bis 30. Aber am ersten Tag der ungesäuerten Brote, also der Passawoche, und das fällt ja immer zusammen mit unserer Karwoche, traten die Jünger zu Jesus und fragen: Wo willst du, dass wir dir das Passahlamm zum Essen bereiten? Er sprach: Geht hin in die Stadt zu einem und sprecht zu ihm: Der Meister lässt dir sagen, meine Zeit ist nahe, ich will bei dir das Passa feiern mit meinen Jüngern. Wer von ihnen in Israel unterwegs war, erinnert sich, dass man uns immer oben auf dem Zionsberg, das ist also der Berg, wo Domitio ist, das ist ja dann der verlegte Zionsname, wir sind im Zionsaal, aber das ist nicht Tempelberg, sondern gegenüber, dass man dort den Abendmahlsaal zeigt. Das ist natürlich aus einer späteren Zeit, aber es ist durchaus denkbar, denn in einem Evangelium ist festgehalten, dass euch dort ein Mann begegnet, der einen Wasserkrug trägt. Und es ist ja ganz interessant, dass genau diese Gruppe der Leute in Israel, die diese Trüge trugen, gerade dort oben auf diesem Berg, war alles interessant, je mehr man sich damit befasst, wie alles zusammengehört, auch mit dem biblischen Bericht übereinstimmt. Der Meister lässt dir sagen, meine Zeit ist nahe. Wie königlich hat Jesus das geordnet? Und das ist so wichtig in der ganzen Passionsgeschichte. Das ist nicht irgendein Unfall, der da passiert. So wie manche immer meinen, das sei ein blödes Geschehen gewesen, sondern Gott hat das alles so geordnet und letztlich auch die Gestalten, die das tun, bis hin zur Lästerung von Jesus und zu den Schlägen, das, was wir morgen haben, zur Schändung und zur Verhöhnung von Jesus, ist von Gott ganz genau zugelassen, was zum Evangelium gehört. Der Meister ist da. Welcher Meister denn? Der wird wissen, der Herr. Der will das. Und so ordnet das Jesus, der wird nicht lang verhandelt. Wo soll denn das Mahl gefeiert werden? Jesus bestimmt das und die Jünger gingen hin, ganz ähnlich beim Einzug von Jesus in Jerusalem, wo es um diesen Esel geht. Und der Esel, die Jünger sagen dann, der Meister will den Esel haben und dann wird er es euch geben. Ganz kurz, der Herr Jesus verfügt drüber und ordnet das. Und genauso auch, wo das Passamahl gefeiert wird. Und die Jünger taten, wie ihnen Jesus befohlen hatte, und bereiteten das Passalamm. Wir waren mal mit einer Reisegruppe in Israel und das war in den großen Spannungen. Und wir sind vom Sinai zurückgekommen und dann sagt der Busfahrer, er will die Gruppe nicht in Unruhe versetzen. Es war auch der Abend, wo das Passa anbrach. Er müsste nachts als Panzerkommandant in den Libanon einrücken. Er hätte Befehl erhalten unterwegs auf der Rette. Er wollte noch mit uns das Passa feiern. Ja, wie können wir das denn machen? Da hat er gesagt, ich halte in einem Laden und dann holen wir Wein und das Matzenbrot und haben auf so einem in der Kurve vor Jerusalem uns dort im Kreis getroffen und haben an diesem Abend das Passa mit den beiden Juden gefeiert. Und das war dann für uns wie beim Abendmahl Brot und Wein und auch das Schatten des Todes. Das war für Israel immer wichtig, wenn der Würgengel vorübergeht. Für Israel immer in der dauernden Bedrohung. Und wir leben ja alle so. Wir wissen nicht, ob wir den nächsten Tag noch erleben. Und das Einzige, was uns bergen kann, ist der Herr, der unser Leben ist und uns zum Leben führt und der des Todes Macht zerbricht. Deshalb ist es so schön, wenn wir das hier auch wieder haben, das Passalam bereiten. Und am Abend setzte Jesus sich zu Tisch mit den Zwölfen und als sie aßen, sprach er: Amen, wahrlich, ich sage euch, einer unter euch wird mich verraten. Man denkt jetzt, Sie sagen, sie hat es ist. Natürlich, ich kann mir denken, wer das ist. Und uns hat mir in der Gemeinde oft Misstrauen. Da gibt es ja immer wieder dem einen, dem traue ich nicht so richtig über den Weg. Aber die waren ganz anders und sagte, sie wurden sehr betrübt und fingen an jeder Einzelnen ihn zu fragen, Herr, bin ich's? Erschütternd. Er antwortete aber und sprach, der die Hand mit mir in die Schüssel taucht, der wird mich verraten. Der Menschensohn geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, doch weh dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Es wäre für diesen Menschen besser, wenn er nie geboren wäre. Da antwortete Judas, der ihn verriet, und sprach, bin ich's, Rabbi? Er sprach zu ihm, du sagst es. Als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte und brach's und gab's den Jüngern und sprach, nehmet, esset, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte und gab ihnen den und sprach, trinket alle daraus, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken bis an den Tag, an dem ich von Neuem davon trinken werde, mit euch in meines Vaters Reich. Und als sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Muss es in diesen Passionstagen immer ganz bewusst sein. Jesus ist der, der aus der unsichtbaren Welt, der Herr aller Herren, der Schöpfer der Welt, der war von Anbeginn der Welt, der in diese Welt kommt mit dem einen Ziel, diese Welt, die verloren ist, Gott verloren hat, zu retten. Und das ist das Größte, was niemand sonst lösen kann. Die Menschen denken nicht daran, vergessen das, haben es nicht im Kopf. Gott hat dieses Volk erwählt, das jüdische Volk, und dann soll von diesem jüdischen Volk aus der Segen Gottes in die Welt gehen. Und Jesus nun geht in die Tiefe dieser Welt hinein, um als der große Erlöser, Heiland und Retter in diese Welt zu gehen. Sie können gar nicht genug und groß genug von Jesus denken, der in diesen Passionstagen sie teilhaben lässt an dem, was er von uns, für uns erworben hat. Und er feiert dieses alte Fest, das jährliche Fest des Passamahls, das seit dem Auszug der Kinder Israel von Ägypten ja gefeiert wurde, kurz bevor sie aufbrachen, als die Erstgeburt in den Häusern der Ägypter gestorben war. Deshalb, wo der Würgengel durch die Straßen geht, das war ja dann die Zeremonie, dass der Hausvater das Blut nahm von dem geschlachteten Lämmlein und mit dem Blut den Rahmen des Türpfostens beschmiert hat, damit der Würgengel, wenn er durch die Straßen geht, weiß, das ist ein Haus der Erwählten, des auserwählten Volkes, dass er sie nicht träfe. Johann Sebastian Bach hatte wunderbare Kantate gemacht, eine Osterkantate, wo er dann sagt, das Blut zeichnet unsere Tür, das hält der Glaub dem Tode für, der Tod kann uns nicht mehr treffen. Und Jesus hat dieses Passamahl genommen und ganz neu noch einmal gefüllt. Und das ist für uns ganz wunderbar, gerade wenn wir in dieser Stätte jetzt auch hier in Haus Tzedakah an so viele jüdische Traditionen erinnert werden. Das, was Jesus tut, ist, dass er das ganz neu füllt, dieses Passamahl. Nun wissen wir, dass viele Leute Probleme haben mit dem Abendmahl. Viele Menschen haben hygienische Bedenken. Kann man alles lösen. Andere sagen, ich brauche das nicht. Ich möchte Ihnen einfach sagen, ich habe es immer wieder erlebt, was das Abendmahl bedeutet hat, auch bei Menschen im Angesicht des Todes. Vergesse nie, ganz am Anfang meines Wirkens, mein erster Krankenbesuch in Tuttlingen in der dortigen Klinik. Ein junger Mann, Ernst Haller, lag im Sterben. Nach einem Mopedunfall war er gegen die Alten. Früher hat man nicht die Baken gehabt in den Straßenrand, sondern diese großen Granitsteine. Und er ist dagegen geflogen und beide Nieren waren abgequetscht. Man konnte ihm nicht helfen. Er war mit 41 Fieberlager drin. Und dann hat er mich gefragt, muss ich sterben? Und wahrscheinlich habe ich es gemerkt, was ich gesagt habe. Und er hat gesagt, ja, was kommt denn? Dann war der Jesus auf dich. Und dann wollte er das Abendmahl noch haben. Wir haben das Abendmahl gefeiert, obwohl natürlich kein Wein genommen werden konnte. Die Küche hat so ein bisschen Tee und hat so die Lippen getan, die trockenen Lippen. Und er hat alles rausgeprustet. Er hat doch das Brot nicht essen können und doch war es Abendmahl. Das Passahmahl. Und er hat in der Nacht, ein 18-jähriger junger Mann aus Thalheim bei Tuttlingen, hat der Krankenschwester geläutet, der Nachtschwester um halb eins, wollte ein Gesangbuch haben, die Lieder für seine Beerdigung aussuchen. Jesus Christus herrscht als König und sollte ich meinem Gott nicht singen. Sehen Sie, das Abendmahl redet einfach. So ist es oft mit Dingen, die wir nicht verstehen. Da hat das überhaupt einen Sinn, mit ihm das Abendmahl zu feiern. Ich würde einfach sagen, ich würde es niemand aufdrängen, der es nicht will. Es ist immer eine Tragik auch bei uns, dass es dann im Nachgang, auch morgen ist es natürlich so, man darf weggehen, es wird keiner gezwungen sein. Aber ich habe mich immer wieder gefreut, auch wo man in Hausgruppen das Abendmahl gefeiert hat. Es ist auch keineswegs so, dass das ein Hauskreis nicht feiern darf. Natürlich sagt die Kirche immer, dass ein Theologe dabei sein, aber in der Bibel steht es ja nicht drin. Für uns ist ja die Bibel wichtig. Und natürlich dürfen sie das Abendmahl feiern. Und das ist doch ganz wichtig im Namen von Jesus. Weil das eine ungeheure Kraft hat und auf komprimierte Weise das sagt, worum es in dem Karfreitag geht, um das Opfer von Jesus. Und sie sitzen da und Jesus deckt noch einmal auf, wie unsere Untreue so ist und die Jünger kapieren sofort, unsere Treue zu Jesus ist sehr wackelig. Bin ich der, der Jesus ans Messer liefert? Sie wussten ja, dass Jesus den Leidensweg geht. Und es ist wirklich gut, wenn wir wissen, wir halten doch nicht die Sache von Jesus am Leben, sondern er tut das, der gekreuzigte Jesus mit uns schwachen, versagenden, sündigen Menschen. Und deshalb ist das so groß, dass das Abendmahl auch diese Wirkung hat. Nun wissen Sie, dass in der Geschichte der Christenheit es ein Trauerspiel ist, wie um das Abendmahl herum sich alle Streitfragen sammeln. Über das Abendmahl haben sich die Reformatoren zerstritten. Und wenn Sie einmal drüber nachdenken, war es gar kein großer Gegensatz. Sonst war Luther nur wichtig, dass es wirklich geschieht. Unter Brot und Wein kommt Christus zu Menschen. Und es ist ein sichtbares Wortzeichen. So haben wir es in unserem württembergischen Katechismus durch Johannes Brenz. Ein Wortzeichen, durch das Gott, der Vater, verheißt und zuspricht, dass er das geben will. Genauso wie Brenz sagt in der Taufe. Ist es ein Angebot, das man ergreifen muss? Das ist keine Wiedergeburt, sondern da ist das Angebot, dass er dem Getauften ein gnädiger Gott will sein und unter dem Brot und Wein er zu uns kommt. Und es ist ganz wunderbar, dass man das auch in der Schwachheit seines Lebens feiern darf. Ich habe viel Krankenabendmahle ausgeteilt, aber es ist auch durch die ganzen Praktiken der heutigen liberalen Mitchristen, natürlich auf dem Kirchentag, wo das Abendmahl verkommt, zum Würstchenfressen. Und das ist nicht das Abendmahl. Das Entscheidende ist das, was Jesus sagt. Und diese Einsetzungsworte, die wir sprechen, das war ja dann die Kritik an den Reformatoren in der katholischen Kirche, dass das Abendmahl umgedeutet wurde zu einer Gabe, die man Gott gegeben hat. Ich halte das auch heute für ein großes Missverständnis bei unseren jungen Leuten, dass sie meinen, der Lobpreis sei ihre Gabe an Gott. Und sie verstehen nicht, dass Gott immer uns dient. Der Gottesdienst ist Gottesdienst an uns und wir sind die Beschenkten. Sehr erstaunlich, dass im Vatikanischen Konzil die katholische Kirche endlich das nach Jahrhunderten geändert hat und das Abendmahl heute, die Einsetzungsworte werden zur Gemeinde gesprochen. Die katholische Kirche will immer auch den Wein nicht geben. Wir haben da ein anderes Verständnis und halten uns an die biblische Ordnung, auch an das Wort von 1. Korinther 11, wo Paulus noch einmal sagt, ich habe es vom Herrn empfangen, er hat es durch die Christengemeinde, die Urgemeinde von Jerusalem empfangen, die schon ganz früh regelmäßig dieses Abendmahl gefeiert hat. Johann Jakob Schütz, den ich sehr verehre, der uns das Lied geschenkt hat, sei Lob und Ehre dem höchsten Gut im Reichsrat in Frankfurt, der aber immer ein wenig Kritik hatte an der Kirche, wenn es zu feierlich wurde. Der hat immer gesagt, das ist ein Gemeinschaftsmahl. Und das ganze Theatralische im Gottesdienst liegt ihm nicht. Das hat ihm die Kirche sehr übel genommen und hat ihn ja dann nicht beerdigt. Jeder Hund ist würdiger begraben worden, das müssen Sie mal verfolgen, als dieser Johann Jakob Schütz, also mit 50 Jahren ist er einer der ganz großen Bürger Frankreichs. Er wollte eigentlich mit William Penn nach Amerika gehen und sagte, man muss doch nicht das ganze Staatskirchliche halt dabei haben. Die Gemeinschaft der Christen braucht doch die ganzen Formeln nicht. Aber er hat ja recht gehabt. Mir ist das so sympathisch. Es geht darum, dass Jesus Christus wirklich da ist gegenwärtig und sieht unsere Not, unsere Glaubensarmut, unsere Schwäche, unsere Sünde und will das tun. Und das, was im alten Passa mal zugesprochen war, dass der lebendige Gott sich an sein Volk bindet auf diesem schweren Weg der Wüstenwanderung, dass er nun sagt, der Menschensohn geht dahin und geht durch die ganze Not hindurch, bis hin zum Verrat, zur Verleugnung, die Jünger fliehen, die ganze Not der Passionsnacht kommt, die Schläge, die Verhöhnung, die ganze Bitterkeit. Das hat aber Jesus absichtlich gewollt. Er wollte die ganze Tiefe als Gottessohn durchmessen. Und wenn es in dieser Welt Abgründe des Elends und des Leidens gibt, Jesus hat sie durchschritten und überwunden. Und das ist für uns der Grund, warum gar kein Mensch mehr verzweifelt sein muss. Weil er wissen darf, Jesus kennt meine Not und er ist hinuntergestiegen auf die Abgründe von Schuld und von Verlorenheit. Ich habe ja vor vielen Jahren einen Mann kennengelernt in einem Kontinent der Welt, der ein Enkel eines der größten Massenmörder des Dritten Reichs war. Sechsstellige Zahl. Und wie er zum Glauben kam, sagt der amerikanische Missionar, du musst dich nicht für Jesus entscheiden wegen deines Großvaters. Sondern es ist deine Entscheidung, dein verlorenes Leben will Jesus retten. Es läute Leute einer Bibelgemeinde in Deutschland, wunderbar, wie der Herr auch das allerhässlichste Elend, ich will extra keinen Namen nennen, er hat einen anderen Namen, was Jesus an Tiefe an Menschenschuld, das ist das Tiefste, was man überhaupt ging, wo man sagen kann, dass Jesus überhaupt noch überwinden, das Elend, das dort geschehen ist, in einem der größten deutschen KZs. Geht das überhaupt noch? Und ich will das bewusst hier in Meißenbach sagen. Und wie das wunderbar ist, wie Jesus eine ganz neue Geschichte anfängt, das gilt erst recht in deinem Leben. Das Alte ist vergangen, alles ganz neu geworden. Und das Entscheidende, mein Leib in den Tod gegeben, mein Blut für dich vergossen. Dann habe ich es Ihnen ja erzählt, wie meine Patentante aus frommem Hause sagte, sie kann die Schlachthaustheologie nicht mehr hören. Es ist furchtbar, was die Lästerung auch in christlichen Kreisen da ist. Ich habe das im Laufe meines Lebens immer deutlicher gemerkt. Es ist die Kraft in dem Blut. Das ist genau deshalb so groß. Weil das Blut unsere Lebenskraft ist. Und weil Jesus sagt, das ist mein Leben. Nein, das ist mein Brot. Aber dieses Opfer von Jesus ist wie das Brot, das wir essen, das uns neue Kraft gibt und das wir dauernd brauchen. Und das Blut, das uns mit Gott versöhnt, ganz wunderbar. Ich habe Ihnen ja mal erwähnt, dass ich habe ja aus den Gründen, weil wir die Gottesdienste ineinander hatten, oft das Abendmahl in den Gottesdiensten feiern müssen. Und sie dürfen es auch an sich vorübergehen lassen. Aber es hat mir immer Not gemacht, dass wir das Abendmahl niemand aufzwingen. Aber ich habe gemerkt, wie viel auch Männer in angesehener Stellung Tränen in den Augen hatten. Weil ihnen das plötzlich bewusst wurde, ich brauche die Gnade von Jesus. Und das ist beim Abendmahl, wenn wir das wirklich so tun, und dann noch mit dem herrlichen Lied von Woltersdorf, das eins meiner Lieblingslieder ist. Woltersdorf war ja in Niederschlesien. Bunzlau. Eine große Erweckung hat ja uns sehr viele Lieder geschenkt. Und ich habe das schon extra, ich hab gar nicht gewusst, dass das Lied heute da ist. Er hat ein Abendmahlslied gedichtet, das auch noch in unserem Gesangbuch, im Württembergischen Gesangbuch drin ist, Komm mein Herz in Jesu Leiden, wo dann der Vers drin kommt, will hinfort mir etwas quälen, oder wird mir etwas fehlen, oder wird die Kraft zerrinnen, so will ich mich nur besinnen, dass ich einen Heiland habe, der vom Kripplein bis zum Grabe, bis zum Thron, wo man ihn ehret mir, dem Sünder zugehört. Herrliches Abendmahlslied. Ich kann es immer nicht verstehen, wenn man sagt, die jungen Leute verstehen das nicht mehr. Doch, wenn man es ihnen zeigt und wo es in ihrem Leben um die Heilung ihres schlimmsten Schadens geht. Oder in dem anderen Bußlied von Woltersdorf. Ach, wie groß ist dein Verderben, ohne Jesus musst du sterben. Blind und tot sind deine Kräfte, Sünde, das ist dein Geschäfte. Dein Verdienst ist Zorn und Rache, es ist aus mit deiner Sache, ja im Himmel und auf Erden kann dir nicht geholfen werden. Fühlst du nun die Macht der Sünden, wie sie deine Seele binden, wie sie dein Gewissen quälen, wie der Jammer nicht zu zählen. Oh, so komm mit deinen Ketten, wag es nicht, dich selbst zu retten. Sieh am Kreuze Jesus hängen, er muss deine Fesseln sprengen. Oh, so gib dem Sohn die Ehre, dass ihm aller Ruhm gehöre. Suche nicht erst zu verdienen, was am Kreuz vollbracht erschienen. Suche nicht, was schon gefunden, preise fröhlich seine Wunden und bekenne es bis zum Grabe, dass er dich erlöset habe. Schade, wenn solche Lieder aus unserem Gesangbuch rausfliegen, wenn man sagt, das versteht man nicht mehr. Wenn wir das nicht mehr verstehen, sind wir verlorene Leute und Kinder der Hölle. Das ist der Weg zum Heil und da weisen uns die Generationen vor uns den Weg. Und das ist so wunderbar, die Erinnerung der Sündenvergebung. Noch einmal, das haben wir auch in diesen Tagen schon gesagt, weil das immer eine Frage ist, die Eidlinger Schwestern, die feiern das Abendmahl ohne Sündenbekenntnis. Ich halte es für ganz wichtig, weil es der letzte Punkt in unserer evangelischen Kirche ist, wo man überhaupt noch an die Beichte und Umkehr erinnert. Und auch wenn das in dieser Gesamtweise geschieht, des gemeinsamen Sündenbekenntnisses, Psalm 51 etwa, oder ich armer, sündiger Mensch bekenne vor dir meinem himmlischen Vater, dass ich oft und vielfältig gesündigt habe, nicht mit Worten allein, sondern mit vielen Taten, in Gedanken, auch unbewussten Sünden und herrliche Bußgebete, die wir sprechen, wurden gefragt, ist dies dein Bekenntnis und deine Bitte, so antworte mit einem aufrichtigen Ja. Das fehlt ja sonst in unseren Kirchen. Willst du das wirklich bekennen? Und ich finde das ganz wichtig, dass das im Abendmahl noch drin ist. Und ich bin traurig, wo auch in evangelikalen Kreisen auch das Bußgebet fehlt, weil es mit natürlich mit dazugehört. Und ich erinnere mich noch, wie im Krieg wir evakuiert waren und bei der Oma auf der Alp waren. Da hat sie immer gesagt, meld mich auch noch beim Pfarrer fürs Abendmahl an. Da musste man sich anmelden, weil dann Seelsorge geschah. Wie sieht's bei dir aus im Zweiergespräch? Wie kommst du mit deinem Leben? Gibt es Dinge, damit Seelsorge zu machen? Das ist das Allerbeste, wenn es in der persönlichen Seelsorge geschieht, dass das, bevor wir das Mahl des Herrn feiern, geschehen. Aber das Mahl ist zur Vergebung unserer Schuld. Und ich kann die Schuld meines Lebens nicht selber gerade rücken, sondern Jesus starb dafür. Es floss für mich das teure Blut. Das Glauben fasse ich. Es macht auch meinen Schaden gut, denn Jesus starb für mich. Und Jesus nimmt den Kelch und setzt ihn anders ein, nimmt den Passa-Kelch im jüdischen Tradition und sagt nun im Namen von Jesus, es ist sein Leib, der dargebracht wird als Opfer für unsere Sünden. Und das Blut des neuen Bundes, das zur Vergebung der Sünden da ist. Das ist so groß, dass es gar keine Sünde in der Welt gibt, die nicht vergeben werden kann. Gar keine. Und das ist der ganz große Trost. Aber es hat Jesus das Leben gekostet, dem ewigen Gottessohn, das Leben gekostet, hingegeben in die schlimmsten Tiefen. Und das ist das Evangelium, das so groß ist und gleichzeitig fällt beim Abendmahl immer der Blick dann auf das neue Gottesreich. Das gehört dann mit hinein. Wir können das oft dann nur tun im Schlussgebet, bis ich neu trinken werde im Reich Gottes, im kommenden Gottesreich. Liegt ja vor uns. Und beim Abendmahl muss immer der Blick sein, Herr, du weißt, wer der Nächste sein wird aus unserer Mitte, den du rufst zu deinem großen Mahl. Und wir gehen nicht auf unseren Tod zu, sondern wir freuen uns, bis wir das Mahl neu mit Jesus feiern in der Herrlichkeit. Jesus hat es da zum letzten Mal gefeiert mit seinen Jüngern, bevor das alles begann. Vor dieser dunklen Nacht der Passion, wo alle Höllenmächte los waren. Das ist eine komprimierte Not gewesen, in die der himmlische Vater seinen Sohn gesandt hat. Aber uns zur Erlösung, damit wir nicht mehr die Angst haben. Jetzt ist das mir ganz wichtig, auch in diesen Zeiten. Ich habe das nie verstanden, dass es gläubige Christen gibt, die Corona-Angst haben. Sie haben doch auch nicht dauernd bloß Krebsangst. Unter uns sitzen auch Leute, die Krebs haben. Wo hat man das eine wieder unter uns gesagt? Natürlich haben wir alle Leiden. Aber unser Leben steht in der Hand des Herrn und wir sind versöhnt mit Gott. Das ist das Allerwichtige. Und dass ich weiß, Gott hat Gedanken des Friedens und der Liebe mit uns. Und er schickt das alles, er ordnet das, wie er will. Denn natürlich, wir haben alle das sichere Datum, dass wir sterben müssen. Keiner wird davon ausgenommen sein. Wann? Das weiß der Herr. Und das überlassen wir ihm und wie auch immer. Aber wir wissen, dass es in Jesu Namen geschieht. Und so nehmen wir alles, was kommt, aus seiner guten und lieben Hand, auch wenn er uns einen Kelch zum Trinken gibt. Aber das ist so groß, dass das zum Abendmahl gehört. Es ist auch schön, wenn man das Abendmahl in der Gemeinschaftsform feiern kann. Man sagt die Herrnhuterform, aber egal wie sie genannt wird, dass wir einander zu Priestern werden, dem Nächsten neben uns Brot und Kelch weitergeben. Morgen wird es anders sein, wird ausgeteilt durch einige hier vom Haus. Aber das ist etwas Schönes nach dem allgemeinen Priestertum aller Gläubigen. Das ist uns ja ganz wichtig, dass nicht irgendwelche bezahlten Profis das machen, sondern dass eine Schwester, eine Bruder, natürlich Schwester und Bruder, gibt es auch keinen Unterschied im Neuen Testament, einander dies tun und wir des Herrn Tod verkünden. Und das ist so schön, wenn wir dann, so haben wir machen das hier jetzt nicht, aber wir haben es in der Gemeinde immer so gemacht, dass wir beim Weitergeben des Kelches dem neben uns ein Wort sagen. Des Herrn Tod, Jesus starb für dich oder er liebt dich oder befiehlt dem Herrn deine Wege. Oder du gehörst ihm. Niemand kann dich aus seiner Hand reißen. Das ist oft ganz groß, wenn dann Leute erzählt haben später, was ihnen das bedeutet hat, wenn ein junger Mensch ihnen ein wunderbares Gotteswort gesagt hat. Es ist nicht ein äußeres Trinken, sondern ganz bewusstes Verbundensein mit dem Herrn Jesus, dass sein Leiden und Sterben nicht vergeblich ist, sondern dass wir von dieser Kraft leben und alle die Schwierigkeiten und Bedrängnisse auch unter die Füße kriegen. Und darum haben wir diesen Ewigkeitsblick auf das kommende neue Gottesreich. Jetzt ist mir auch hier ganz wichtig, über alle Streitigkeiten hinweg, ist mir wichtig, dass wir alle offen sind, in welcher Form auch immer. Ich war in Gruppen, die wir von Hilfe für Brüder unterstützt haben, beim Bau ihrer Gemeindeaufgaben, Bibelschulen, die sie gehabt haben. Und dann, wie ich hörte, am Sonntagmorgen ist Brotbrechen oder Abendmahl. Ja, wir müssen noch beraten. Was müsst ihr denn beraten? Da war die große Frage, ob ich teilnehmen darf. Da wird dann eine Schwierigkeit draus gemacht, ob ich würdig bin, weil ich nicht als Mitglied zu dieser Gruppe gehöre. Ich will das hier Ihnen bloß erzählen. Lassen Sie die Liebe von Jesus walten. Wir haben dann morgens gesagt, wir wollen uns nicht immer an diesen Schwierigkeiten festkrallen. Es war dann einmal so, in einem Ostblockstaat, habe ich gesagt, ihr wolltet doch das Herrnmahl feiern. Das Brotbrechen, haben die gesagt. Ja, wir sind mit den Beratungen, um 10 sollte es sein, bis 12 waren sie immer noch nicht klar, ob wir teilnehmen dürfen. Und ich finde immer, wir brauchen keine Grenzen aufzunehmen, das muss jeder selber wissen. Er isst sich sonst zum Gericht. Aber wann isst man sich denn zum Gericht? Wenn ich nicht als sündiger Mensch komme, als schuldiger Mensch. Das ist die Not. Wenn ich nicht komme und sage, Herr, ich brauche das andere, geht mich nichts an. Wenn es einer tut im Stolz, ich brauche das nicht, das muss er vor seinem Herrn dann klären. Jesus hat das gegeben und gleichzeitig für uns der Eingang in die ganze Leidensgeschichte und die Passionszeit, dass Jesus sich uns ganz arg tief gibt. Und nun ist das ganz wunderbar, wenn Sie dann auch die Geschichten dann lesen, wie die Hugenotten das Abendmahl gefeiert haben. In Vilna, da gibt es eine Altardecke, wo noch die Weinflecken drauf sind, auch in der Gegenreformation, wo die alle umgekommen sind beim Abendmahl feiern. Psalm 23 war da eingesteckt in diese Altardecke. Das ist immer auch die verfolgte Gemeinde gewesen, die sich gestärkt hat. Dass der Herr Jesus, er ist, der uns durchbringt. Und dass wir auch mit all unseren Sorgen unser Leben gar nicht beschützen können. Das geht ja gar nicht. Sie wissen ja gar nicht, was alles kommen kann. Aber Sie wissen, der Herr ist der, dem ich gehöre. Und vor allem, die alten Dinge sind vergeben. Und ich bin ein Kind Gottes. Und das ist so wunderbar in einer ganz kurzen und komprimierten Form zugesprochen. Auch schön, wenn wir noch eine Gebetsgemeinschaft machen. Aber werden wir alles hier nicht tun, so ich sage es Ihnen nur da, wo Sie in einem Hauskreis das feiern. Sie dürfen das, weil das Ihnen niemand verbieten kann. Aber benutzen Sie die Worte, entweder diese Worte der Einsetzung oder auch 1. Korinther 11, was Paulus dann sagt, wie das Abendmahl gefeiert wird. Es ist genau ein identischer Text. Es geht nicht um irgendein Wortlaut. Und auch wahrscheinlich hat Judas auch mitgefeiert. Und das ist seine Sache, zu was es uns dient. Es ist nicht genau zu sagen, im Markus-Evangelium heißt es, dass sie alle getrunken haben von diesem Kelch. Und Jesus sagt, was du tust, das tue bald. Das ist eine Sache, die zwischen uns und dem Herrn geklärt werden muss, wie wir zu ihm stehen, was das uns bedeutet. Es ist ja bei dem Judas ganz interessant, er wollte ja nur eigentlich Jesus herausfordern, dass er seine Göttlichkeit beweist. Und darum ist der Judas so enttäuscht gewesen, warum, als der Hohe Rat Jesus an die Römer ausliefert. Das hat er nicht gewollt. Und da erschrickt er und da will er sein Geld zurück. Da hat er gesagt, so war das nicht ausgemacht. Ich wollte nur, dass Jesus gezwungen wird vom Hohen Rat, dass er das klären muss, was wirklich ist, weil er seine Göttlichkeit verschweigt vor uns in dem Weg der Erniedrigung, weil er die Erlösung nicht begriffen hat, dass das nötig ist, dass Jesus die ganzen Tiefen ermessen muss dieser Welt, um Erlösung zu schaffen. Und das Abendmahl ist das herrliche Geschenk der Erlösung für uns. Und wir dürfen uns freuen, dass wir diesen großen Schatz haben. Und es ist nicht gebunden an irgendwelche kirchlichen Verordnungen. Wir dürfen unmittelbar bei Jesus uns orientieren und immer wieder suchen, weil so viel Verirrung auch gab in den Kirchen. Ich sage, wir die katholischen Christen nehmen den Kelch nicht, obwohl es hier doch drin steht, weil sie von dieser Transsubstantiation herkommen, dieser Umwandlung der Realpräsenz von Jesus, das dann in der Monstranz Jesus gegenwärtig. Aber wir wollen da uns gar nicht über andere jetzt irgendwie äußern, sondern ich will es nach diesen Worten handeln. Und das ist für uns das Zentrale unserer Botschaft. Und das ist auch für uns an diesem Abend vor dem Karfreitag die große Freude, wenn wir morgen das Abendmahl feiern, ist das Entscheidende, dass Jesus sie erquicken will. Und ihnen sagen will, alles hat er mir erlassen. Oder mit den herrlichen Worten, dem König, welcher Blut und Leben für uns hergibt. Wunderbar, wie es uns viele auch mit ihren Liedern ins Herz gesprochen haben, dass wir es begreifen und glauben können. Wir wollen noch beten. Lieber Herr, wir sind sündige Menschen und gerade deshalb hast du dein Abendmahl eingesetzt, dass wir die Vergebung nehmen. Wir brauchen sie. Nicht bloß wegen irgendwelcher Taten unserer Voreltern, sondern wegen uns, weil wir deine Feinde oft sind und weil das Herz oft so weit weg ist von dir und weil wir auch an der Sünde teilhaben in so vielen Dingen unseres Lebens. Du musst uns reinigen und darum bitten wir dich, dass auch morgen diese Abendmahlsfeier uns zum Segen wird und dass wir es ganz neu mitnehmen, auch von dieser Freizeit, als eine Ermutigung, du bist für uns gestorben und du hast uns den Himmel aufgeschlossen. Und wir dürfen deine Kinder sein, durch das große Wunder der Vergebung und der Erlösung. Und dann wollen wir auch unsere Gedanken nicht mehr verschwenden an das, was du vergeben und ausgelöscht hast. Und wir wollen dir danken, dass wir fröhlich mit dir unseren Weg gehen dürfen. Amen.